Ich freue mich, dass du dich auf den Weg gemacht hast, heute hier im Gottesdienst zu sein und gesagt hast, hey, Sonntag ist mein Tag und ich bin dabei im Gottesdienst und ich will uns heute einladen. Ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich schon mal auf eine Reise gegangen und dann weißt du, wie das ist, wenn man sich auf eine Reise macht, dann bereitet man eine ganze Menge vor und wenn dann der Tag kommt, wenn dann die Reise losgeht, dann ist man aufgeregt, dann ist man ein bisschen kribbelig. Und ist man gespannt, was dann auf einen zukommt. Und das ist irgendwie was Schönes, ja, weil man sich dann schon vorstellt, welche Erlebnisse werden vor mir liegen, ja, was wird auf mich zukommen, was werde ich alles Schönes sehen. Und deswegen ist eine Reise zu tun immer richtig eine schöne Unternehmung. Ich möchte heute Morgen an diesem Tag mit euch eine Reise starten. Und ich glaube, dass unsere beiden Täuflinge, die wir gesehen haben, Axa und Emma, dass sie genauso eine Reise unternehmen und auch eine Reise starten, auch mit diesem Tag, wo sie sich taufen lassen und wo sie sich zu Jesus bekennen. Und das ist großartig. Aber ich will dich einladen auf eine Reise. Ja, dich einladen, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Denn heute starten wir an diesem Taufsonntag auch unsere neue Predigtreihe, die uns die nächsten Wochen begleiten wird. Und diese Predigtreihe steht unter dem Titel Von hier nach dort. Eine Reise durch das Markus-Evangelium. Ja, da wollen wir ein bisschen unterwegs sein die nächsten Wochen und da wollen wir verschiedene Stationen entdecken, die uns, denke ich, eine ganze Menge zu sagen haben und die auch in unser Leben hineinsprechen. Heute Morgen ist ganz entsprechend diesem Sonntag das Thema der Predigt von trocken zu nass. Und ich lese uns einen Bibeltext dazu, natürlich aus dem Markus-Evangelium. Und wenn wir am Markus-Evangelium anfangen oder jetzt beginnen, die Reise zu starten und heute mit dem Thema Taufe beschäftigt sind, dann können die Bibelleser unter uns schon erahnen, welchen Text ich jetzt mit uns lese. Weiß es schon jemand? Ja? Okay, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr richtig geschätzt habt. Markus im ersten Kapitel, ich möchte hier die Verse 9 bis 13 mit uns lesen. Hier heißt es, in jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir hab ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Eine spannende Begebenheit, die uns hier berichtet wird. Hier ist Johannes Markus, der ein Schüler von Petrus war und der hier in dem Markus-Evangelium nun sich ans Werk gemacht hat, um die Geschichte von Jesus Christus zu erzählen. Um zu erzählen, was es mit diesem Mann denn eigentlich auf sich hat, wer er denn ist und wie er sich darstellt. Und Markus richtet sich in erster Linie an die Menschen, die in Rom gelebt haben und natürlich darüber hinaus auch im Römischen Reich. Er will von dieser Persönlichkeit berichten, die ihn so beeindruckt. Die Persönlichkeit, von der er gehört hat und die sein eigenes Leben verändert hat. Wer noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen dazu möchte, kann gerne in unserem Elim-Magazin den Leitartikel lesen. Da ist noch ein bisschen mehr dazu zu finden. Bemerkenswert ist für mich aber, wenn wir in diesen Text reinschauen, dass hier im wahrsten Sinne des Wortes eine Reise beginnt. Wir haben es hier eben gelesen, da heißt es hier, in jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zum Jordan, zu Johannes. Also hier ist Jesus selber, der sich auf den Weg gemacht hat, der hier unterwegs ist und von hier nach dort geht. Und mit diesem Weg zum Jordan beginnt also die Berichterstattung über Jesus. Und er zeigt damit was Besonderes auf. Dieser Markus. Er zeigt damit auf, dass Taufe nicht nur einfach irgendeine Nebenhandlung ist. Das ist nicht einfach so etwas, was man als Christ halt macht. Das gehört halt zum guten Ton dazu, dass man sich halt taufen lässt. Ja, das macht man einfach so. Nein, Taufe ist viel mehr. Taufe ist der Start eines Weges, den wir gehen. Taufe richtet unser Leben aus. und fokussiert unser eigenes Leben und macht klar, was unser Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben ist. Nämlich der Mann, von dem Markus hier berichtet, Jesus, dass er uns begegnet ist, und das bringen wir in der Taufe zum Ausdruck. In der Taufe bekennen wir, zu wem wir gehören. Und in der Taufe bekennen wir, wer unser Leben bestimmen soll. Wir bringen zum Ausdruck und sagen es, Jesus, wir wollen dir folgen. So wie wir das eben gehört haben in diesen beiden Berichten. Auch die beiden haben gesagt, ja, ich will Jesus folgen. Paulus gebraucht im Römerbrief ein eindrucksvolles Bild dazu für die Taufe. Ich will es uns mal lesen im Römer 6, Vers 4. Da heißt es hier, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Wer sich taufen lässt, der zeigt, dass ab jetzt sein Leben Jesus gehört. Es geht dabei um Jesus. Es geht dabei um diesen Mann, von dem Markus uns berichtet. Dieser Mann, der uns hier in den ersten Versen des Markus-Evangeliums präsentiert wird, in der Erzählung von seiner eigenen Taufe. Und seine Taufe ist schon etwas ganz Besonderes. Sie ist etwas Besonderes, weil sie nicht nur mit ihm zu tun hat, weil sie uns auch etwas deutlich machen will, nämlich was er für uns getan hat und was er für uns ist. Genau das soll hier zum Ausdruck kommen. Ich meine, schauen wir doch noch mal rein in diesen Text, was hier steht. Wir haben hier gelesen, dass als Jesus aus dem Wasser stieg, dass auf einmal der Himmel aufgerissen ist und der Geist Gottes wie eine Taube herabkam, so wird uns hier beschrieben. Jesus steigt aus dem Wasser. Hier wird erstmal etwas Wichtiges uns mitgeteilt, nämlich, dass er vorher komplett im Wasser war. Er kommt also aus dem Wasser heraus und diese Art der Taufe, wie wir sie ja auch praktizieren, wir haben ja hier ein Taufbecken. Ja, die Täuflinge, die dann nachher im zweiten Gottesdienst kommen, marschieren hier rein. Ja, und stehen dann im Wasser, und wenn sie getauft werden, verschwinden sie im Wasser, und Halleluja, sie tauchen auch wieder auf. Aber das wird auch hier ausgedrückt. Jesus kam aus dem Wasser heraus. Ja, auch das drückt dieses Baptizo, ja, das Taufen, das Wort, was dahinter steht, auch aus. Ja, dieses Untereintauchen. Und genau deswegen praktizieren wir diese Art der Taufe bis heute. Aber bemerkenswert ist nicht erstmal das, dass er jetzt im Wasser stand, sondern bemerkenswert ist ja das, was jetzt passiert, was uns hier berichtet wird, als Jesus aus dem Wasser heraussteigt. Da heißt es hier, dass der Himmel auf einmal aufgerissen ist. Das ist schon etwas Besonderes. Und besonders ist es daher, dass Markus hier ein Wort verwendet, das er noch einmal verwenden wird in seinem Evangelium. Und er verwendet dieses Wort am Anfang seines Evangeliums und am Ende seines Evangeliums. Man könnte fast meinen, das ist wie ein Rahmen für ihn, für seine Erzählung hier gebraucht wird. Und zwar gebraucht er es im 15. Kapitel, im 38. Vers. Da heißt es nämlich, da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Also hier reißt noch etwas. Und hier wird davon berichtet, ja, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und er stirbt und dann reißt dieser Vorhang entzwei, und das bedeutet und versinnbildlicht ja, dass diese Trennung, die zwischen Gott und uns Menschen bestand, beseitigt wird. Weil Jesus dort am Kreuz hängt, dort am Kreuz, und er stirbt und er macht Vergebung möglich. Er hebt die Trennung, die zwischen uns und Gott durch die Sünde entstanden ist, die beseitigt er, und er macht den Weg frei. Das ist das, was hier deutlich wird. Und dann wird uns hier berichtet auf einmal, dass hier bei der Taufe auch schon der Himmel aufriss. Dieses gleiche Wort verwendet Markus hier. Und dass er das hier erwähnt, das ist nicht nur dazu gesagt, dass er Auskunft geben will über die Wetterphänomene, die sich dazu getragen haben. Er ist ja nicht der Wettermann. sondern das ist wie eine Vorschau. Es ist wie eine Vorschau, ein Hinweis darauf, mit wem wir es zu tun haben. Dass dieser Jesus, der hier getauft wird und wo der Himmel aufreißt, derselbe ist, der dann am Kreuz stirbt und der, wo der Vorhang entzweireißt, und er ist der, der den Weg frei macht für uns. Jesus schafft Zugang, er versöhnt uns mit Gott. Aber damit nicht genug, hier kommt noch mehr zum Tragen. Jetzt wird uns hier auch berichtet, dass noch ein Phänomen einsetzt. Nicht nur der Himmel reißt auf, sondern uns wird auch noch berichtet, dass auf einmal eine Taube dort angeflogen kommt. Man könnte es meinen, das ist ein bisschen kitschig so, ne? Ja, so eine Taube, vielleicht noch irgendwelche, so eine Musik und so. Aber so soll das gar nicht sein. Das ist gar nicht das, was hier zum Ausdruck kommen soll. Es steckt viel mehr dahinter, hinter dieser Szene, die uns hier beschrieben wird. Dahinter steckt etwas, und wir erfahren mehr davon, wenn wir in ein anderes Evangelium wechseln und im Johannesevangelium lesen. Da wird uns berichtet im ersten Kapitel, ab Vers 33, da heißt es hier, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hat zu mir gesagt, jetzt redet Johannes, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Das ist die Hintergrundfolie für diese Szene, die uns hier beschrieben wird im Markus-Evangelium. Und auch dieses Ereignis soll uns dazu helfen, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wie schon die erste Information uns gegeben wird, indem der Himmel aufreißt, dass es der ist, der den Zugang schafft, so ist auch dieses Ereignis, dass der Heilige Geist kommt in Form einer Taube, oder die Taube symbolisiert den Heiligen Geist, ist auch eine weitere Bestätigung. Dass nämlich dieser Mann, man könnte sagen, dieser einfache Mann, der irgendwo aus der Pampa kommt, ich meinte, der kam aus Nazareth. Wir kennen diesen Vers auch aus dem Johannesevangelium, ja, wo jemand sagt hier, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Ich meine, Nazareth war nicht der Nabel der Welt. Das ist so ein bisschen, Nazareth ist so ein bisschen wie Halle. Man fragt sich, wer wohnt denn da überhaupt? Ja? Nazareth, ja, also der kam so irgendwo, das war nicht in einem Zentrum, das war nicht in Jerusalem, nicht irgendwo. Nein, er kam aus Nazareth, dieser unbedeutenden Stadt. Und dann dazu kommt noch, dass Jesus eigentlich einen Allerweltsnamen trägt. Ich meine, Jesus, das war damals ein üblicher Name. Ja, der war also sehr gängig, da gab es viele Jesusse, die da also rumgelaufen sind. Da ist also diese Person, die aus einem unbedeutenden Ort kommt und die noch einen Allerweltsnamen trägt, die nun hier auf eindrucksvolle Weise bestätigt wird, diese Person. Mit diesen Dingen, die hier passieren bei der Taufe, da wird bestätigt, ja, er ist es. Er ist nicht irgendeiner, nein, er ist der, auf den es ankommt. Und als wenn das Himmel aufreißen und der Heilige Geist, der kommt, noch nicht eindrucksvoll genug wären, erschallt dann sogar noch eine Stimme, die auf einmal dann ruft, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Ich meine, mit diesen Worten weiß dann auch der letzte Leser, um wen es eigentlich geht. Ja, der es bis hierhin noch nicht kapiert hat und noch nicht gecheckt hat, von wem Markus eigentlich redet und welche Bedeutung diese Person hat, jetzt wird es deutlich. Und auch dieser Ausspruch ist nicht irgendein Ausspruch. Also gerade jeder Jude, der wusste, was hier die Stunde geschlagen hat. Wir lesen im Psalm 2, Vers 7, da lesen wir etwas, und da wird diese Redewendung, die auch hier benutzt wird im Markus-Evangelium, auch verwendet. Und sie wird hier verwendet, als es darum geht, dass ein König eingesetzt wird. Da lesen wir hier, da heißt es, dann sprach der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also dieser Ausspruch, du bist mein Sohn, den Gott zuspricht, kennzeichnet den König, der eingesetzt ist. Mit dieser Aussage, die hier getroffen wird und die wir hier bei der Taufe hören, wird Jesus als König identifiziert. Er wird als Sohn Gottes identifiziert. Man könnte sogar hier noch genauer übersetzen, um das noch richtig zum Tragen zu bringen, was hier gesagt wird, dass eigentlich hier noch ein bisschen eine Nuance drinsteckt, so dass man eigentlich im Deutschen wiedergeben müsste, du bist mein einzig geliebter Sohn. Denn Jesus ist im exklusiven Sinne Sohn Gottes. Er ist der eine, von dem die Propheten zuvor immer geredet haben. Er ist der, ja, von dem, den alle erwartet haben. Er ist der, nach dem sich alle gesehnt haben. Und jetzt ist der Punkt da, dass er auftritt und dass er erscheint und dass er hier bestätigt wird. Im 12. Kapitel gibt Markus uns nochmal eine Großaufnahme dieses Sohnes. Aber da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Hier wird also mit großer Wucht klargestellt, wer Jesus ist. Denn um ihn geht es im Markus-Evangelium. Um diese Person geht es, diese Person zu enträtseln. Wir werden im Verlauf unserer Reise durch das Markus-Evangelium immer wieder auf diese Frage stoßen. Wir werden immer wieder darauf zurückkommen, auf diese Frage, wer ist denn dieser Mann eigentlich? Wer ist er denn? Was macht ihn denn eigentlich aus? Und diese Frage zu beantworten, ist auch eine Angelegenheit für jeden von uns persönlich. Auch für dich persönlich. Dass du für dich selbst die Frage beantwortest, wer ist denn dieser Jesus für mich? Ich meine, unsere Täuflinge, die bringen heute zum Ausdruck, dass sie eine Antwort gefunden haben. Will ich dich heute Morgen fragen, hast du die auch schon gefunden, die Antwort? Für dich ganz persönlich? Im 9. Kapitel hier im Markus-Evangelium wird diese Szene, die wir eben gesehen haben mit diesem Reden aus dem Himmel, ja fast in ähnlicher Weise noch einmal ja wiederholt. Da wird uns hier berichtet, im 7. Vers, da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Dieses Mal ist die Aussage nicht in Du-Form formuliert, sondern sie wird an die Hörenden gerichtet. Auf ihn sollt ihr hören. Ja, wir könnten eigentlich sagen, es geht auch um uns. Es geht auch um dich dabei. Ja, es hat auch dir etwas zu sagen. Und in diesem ganzen ersten Textabschnitt im Markus-Evangelium wird uns ein wichtiger Hinweis gegeben, der immer wieder eingeflochten ist, nämlich dieser Hinweis, er ist es. Auf ihn hört. Und damit werden wir herausgefordert, dass wir uns positionieren. Dass wir uns positionieren diesem Jesus gegenüber. Ein paar Verse danach wechselt die Szene. In Markus 1, Abvers 12 lesen wir dann Folgendes. Da heißt es hier, danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Und dort blieb er 40 Tage und wurde vom Geist versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Ich meine, das ist schon interessant, was hier passiert. Nach dieser dreifachen Bestätigung, die hier uns präsentiert wurde, der aufgerissene Himmel, die Taube, die Stimme aus dem Himmel, wird er jetzt vom Heiligen Geist gedrängt, in die Wüste zu gehen. Ich meine, ist dir schon aufgefallen, jetzt beim Zuhören, wie oft der Heilige Geist hier zum Tragen kommt und wie oft von ihm die Rede ist? Das hat einen bestimmten Grund. Der Heilige Geist ist es auch hier, der Jesus drängt in die Einsamkeit, sich zurückzuziehen. Das meint nämlich dieses Wort von der Wüste. Denn wenn wir schon aufmerksam zugehört haben oder mitgelesen haben, dann werden wir wissen, dass Jesus eigentlich schon längst in der Wüste war. Ich meine, er war ja bei Johannes und Johannes taufte am Jordan in der Wüste. Wer so ein bisschen die Topographie Israels kennt, ja, der weiß, dass er sich in der judäischen Wüste aufgehalten hat. Er war eigentlich schon in der Wüste und nun treibt ihn der Heilige Geist in die Einsamkeit, in die Zurückgezogenheit und in der Bibel ist an vielen Stellen die Wüste der ideale Ort, um Gott zu begegnen. Er ist nicht nur der negative Ort, sondern er ist auch der, wo eine besondere Begegnung mit Gott stattfinden kann. Und eins können wir hier draus schon lernen, dass wenn der Heilige Geist uns drängt, ist es gut, darauf zu achten, ja, und darauf zu reagieren und sich führen zu lassen. Jesus tut das. 40 Tage, so wird uns hier berichtet, blieb er dort. Die 40, das ist so eine biblische Zahl, die für Erprobung steht. Wir finden die an manchen Stellen wieder, 40 Tage oder 40 Jahre, ja, war das Volk in der Wüste, das Volk Israel, 40 Tage war Mose auf dem Berg und so weiter. Und man muss ja schon zugeben, dass diese Verse es irgendwie in sich haben. Da lesen wir von Geist, von Satan, von Engel. Ich meine, das ist eine Welt, die geht über unsere natürliche Welt drüber hinaus. Und die Bibel vermittelt uns ja sehr offen, dass unser Leben nicht nur das ist, was wir mit unseren Augen sehen. Und dass unser Leben auch nicht nur das ist, was wir mit unserer Nase riechen können, sondern dass wir auch in eine geistliche Welt hineingestellt sind. Und den Kampf, den Jesus hier fechten muss, er blitzt hier eigentlich nur einmal kurz auf. Doch es ist ein Kampf, der sich eigentlich durch das ganze Markus-Evangelium hindurchzieht. Wir werden auch bei unserer Reise immer wieder auf diese Dinge stoßen. Da gibt es natürlich Begeisterung über das, was Jesus tut. Da gibt es die Leute, die ihm zujubeln, aber da gibt es auch Anfeindungen, da gibt es Konfrontation mit den bösen Mächten und da gibt es die Herausforderung. Aber, und das ist hier ganz wichtig, und ich glaube, das ist die Botschaft dieser Stelle, und das will die Erzählung von der Versuchung uns zeigen, dass Jesus nämlich diesen Herausforderungen gewachsen ist. Das heißt, die Bestätigung, die bei der Taufe bzw. nach der Taufe erfolgt ist, ist nicht ein Lippenbekenntnis. Ist nicht einfach nur ein schönes Gerede, ist nicht einfach nur eine Träumerei. Nein, es ist etwas, was sich als kraftvoll erweist, gerade in diesem Moment der Herausforderung. Und in diesen beiden Berichten, die uns hier gegeben werden von der Taufe und genauso von der Versuchung, wird beides mal deutlich klar, dass Jesus sich qualifiziert. In den Versen vorher. In dem 7. und 8. Vers, da sagt Johannes Folgendes. Er sagt, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht für die Täuflinge, aber ich glaube auch für uns. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, dem Retter, dem König, dem Sohn Gottes, der triumphiert über die feindlichen Mächte, der mit dem Heiligen Geist tauft, wenn wir dem folgen, dann haben wir einen starken Verbündeten an unserer Seite. Er ist stärker als ich, so sagt Johannes. Und er ist stärker als du. Und das ist auch gut so, weil du einen starken Verbündeten an deiner Seite hast. Und diese Stärke wird auch für uns heute erfahrbar, wenn wir uns Jesus zuwenden. Wenn wir mit dem Heiligen Geist getauft werden, wenn er uns erfüllt, wenn er uns ganz einnimmt, wenn wir so förmlich gebadet werden im Heiligen Geist. Deswegen sage ich auch den Täuflingen immer wieder, rechnet in der Taufe nicht nur mit dem Wasser, rechnet auch mit dem Geist. Weil hier auch etwas zusammenkommen darf, was zusammengehört. Es ist Gott selbst, der anwesend ist in diesem Moment. Und in all den Momenten, in den Momenten, wo wir feiern und in den Momenten, wo wir herausgefordert sind. Durch seine Gegenwart laufen wir nicht auf dem Trockenen. Deswegen ist der Titel von trocken zu nass für diese heutige Predigt nicht nur etwas, was wir auf die Taufe beziehen dürfen und was mit der Taufe zu tun hat, weil es da nun mal von trocken zu nass geht, sondern es darf auch meinen, dass wenn du dem Heiligen Geist in deinem Leben Raum gibst, dass du nicht auf dem Trockenen läufst, sondern aus der Fülle leben darfst. Markus, was tut er hier am Anfang seiner Reise? Markus setzt mit dieser Erzählung von der Taufe Jesu ein deutliches Statement. So wie unsere Täuflinge das heute machen. Auch ein Statement setzen für ihr Leben. Mein Leben gehört Jesus. Und ich bin überzeugt, dass Jesus auch heute unseren Täuflingen zuruft und sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude. Und ich sage das zu meiner Tochter sogar direkt. Unsere beiden Täuflinge starten heute eine Reise, die sie mit Jesus unternehmen. Ist die Frage, wo stehst du? Bist du auch mit ihm unterwegs? Bist du auch mit ihm auf der Reise? Kennst du ihn schon? Bist du diesem Jesus schon begegnet? Es ist ganz spannend, was auf uns warten wird hier im Markus-Evangelium. Und wir werden immer wieder auf diese Auseinandersetzung stoßen, die sich mit Jesus ergibt. Immer wieder dieses Reiben an Jesus, immer wieder dieses Fragen, ja, wer ist er eigentlich? Immer wieder dieses Denken, man hat es erfasst und auf der anderen Seite wieder irgendwie nicht. Wir werden die Jünger begleiten, die hoffnungslos scheitern auf ihrer Reise. Und all diese Punkte werden wir sehen. Und ich finde das so spannend, weil es das Leben widerspiegelt, unsere Reise vielleicht widerspiegelt. Wo stehst du auf dieser Reise? Bist du noch auf der Suche oder hast du diesen Jesus schon mal kennengelernt? Haben die Worte, die du jetzt gehört hast, haben die dich schon erreicht? Vielleicht nicht nur heute, sondern schon vorher? Haben sie etwas geformt in deinem Inneren? Ich lade uns ein, dass wir uns gemeinsam auf diese Reise einlassen. Auf diese Reise, wo wir Jesus entdecken und wo wir ihn immer besser kennenlernen. Lass uns von hier nach dort ziehen. Und lass uns ihm begegnen, dem, der sich uns so in aller Wucht präsentiert. Und der damit sagt, hey, ich möchte, dass du weißt, wer ich bin. Ich möchte, dass du weißt, wie ich zu dir stehe. Ich möchte, dass du weißt, dass ich der bin, der in dein Leben hineinspricht. Weißt du es? Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir das Vorrecht haben, von dir zu hören und uns auf dem Weg zu dir zu machen. Und Jesus, wir sind heute hier, heute Morgen hier in diesem Gottesdienst als Menschen, die schon lange mit dir unterwegs sind und vielleicht auch als Menschen, die die ersten Schritte mit dir gehen. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns begegnest, heute, aber auch auf dem Weg, den wir gehen werden in den nächsten Wochen und dass du die Predigten, das, was wir entdecken werden in deinem Wort, dass du es gebrauchst, um tief in unser Leben hineinzusprechen. Jesus, es geht um dich. So stell du dich uns auch heute wieder neu vor. Und so möchte ich dich einladen, dass du dir jetzt einfach einen Moment Zeit nimmst, einfach ganz persönlich mit Jesus ins Gespräch kommst. Und vielleicht nimmst du dir einfach einen Moment und betest und sagst einfach Jesus, wer er für dich ist, dass du das einfach mal wieder neu aussprichst. Manchmal sind wir so in Routine, gerade wenn wir ganz lange mit Jesus unterwegs sind, wir denken, wir wissen alles, wir kennen das alles, ist ja nichts Neues. Aber sag doch heute Morgen Jesus mal ganz bewusst, was er dir bedeutet. Und streck dich einfach nach ihm aus. Sag, Jesus, ich muss dich einfach noch mehr kennenlernen. Ich will das noch mehr ergreifen. Wenn du der bist, der mit Kraft in mein Leben hineinkommt, wenn du der bist, der den Himmel aufreißt, wenn du der bist, der jeder Herausforderung gewachsen ist, dann sprich genau in dieser Weise in mein Leben hinein. Ich lade dich ein, nimm dir diese Zeit jetzt, gib Jesus eine Antwort, sprich mit ihm und reagier auf das, was du gehört hast.